Bevor wir uns die Dani den Predigtext vorliest, möchte ich eine Frage stellen. Und zwar, was ist der Treibstoff in unserem Leben? Treibstoff ist wichtig. Ja. Der Treibstoff in unserem Leben. Was treibt uns, gewisse Dinge zu machen, gewisse Handlungen zu setzen? Mir ist da nämlich ein Bild eingefallen. Früher habe ich gern Formel 1 Rennen geschaut. Ich weiß nicht, ob das noch jemand gemacht hat oder noch macht. Gibt es unter den Jugendlichen. Ja. Das ist schon eine Zeit lang her, da waren die Jungen noch nicht auf der Welt. 85, San Marino. Ja, Grand Prix von San Marino. Brauchst eingeben, findest sofort im Internet Alain Prost. Ich war jetzt am Red Bull Ring letzte Woche, da sind groß Fotos von Alain Prost, Ayrton Senna und so weiter drauf. Und er hat 3 Kurven vor Schluss, ist ihm der Treibstoff ausgegangen. Das war wirklich so. Ja, wer sich noch erinnern kann, der ist ausgestiegen und hat das Auto angeschoben. Ja, so Formel 1 Auto ist nicht so schwer, das kann man leichter schieben. Der ist wirklich ausgestiegen und hat das Auto angeschoben und natürlich hat er nicht mehr gewonnen, er war in Führung. Er war auf Platz 1 und ihm ist der Treibstoff ausgegangen. Blöde Geschichte. Ja, okay, es war ein Rennen von, ich weiß nicht, 20 oder so. Aber wenn es das eine Rennen ist, auf das es ankommt, dann ist es blöd, wenn da der Treibstoff ausgeht. Ja, und deswegen ist wichtig bei uns im Leben, dass wir einen richtigen Treibstoff haben, ja, dass uns der nicht ausgeht. Und darum geht es im heutigen Text, im Römerbrief. Und deswegen schlagen wir gemeinsam Römer 13 auf und die Dani bitte ich, den Text zu lesen.
Römer 13, 8 bis 14. Bleibt also niemandem irgendetwas schuldig, außer dem einen, einander zu lieben. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Die Gebote, du sollst die Ehe nicht brechen, du sollst niemanden ermorden, du sollst nicht stehlen, du sollst der Begierde keinen Raum geben. Und alle anderen sind ja in dem einen Satz zusammengefasst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses an. Darum wird durch die Liebe das ganze Gesetz erfüllt. Achtet also auf die Gelegenheiten, die Gott euch gibt. Es ist höchste Zeit, aus dem Schlaf aufzuwachen, denn jetzt ist unsere Rettung noch näher als am Beginn unseres Glaubens. Die Nacht geht zu Ende. Bald ist es Tag. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut, und die Waffen des Lichts ergreifen. Lasst uns ein Leben führen, wie es zum hellen Tag passt. Ein Leben ohne Fress- und Saufgelage, ohne Bettgeschichten und Sexorgien, ohne Streit und Rechthaberei. Vielmehr zieht den Herrn Jesus Christus an und tut nichts mehr von dem, was eure Begierden erweckt.
Danke. Ja, ich glaube, die Auflösung steht am Schirm. Der Treibstoff, um den es geht, ist die Liebe. Ja, es ist kurz und einfach und doch so schwer. Ja, aber das ist der Treibstoff. Um das geht's bei uns im Leben, ja, immer wieder, vor allem als Christen. Und darum geht's auch dem Paulus, der diese Verse, der den Römerbrief geschrieben hat. Und wir sind im Kapitel 13. Wir sind ja seit Kapitel 12 eben wieder in unseren Blöcken im Römerbrief. Und irgendwie ist dieser Abschnitt sowas wie die Bergpredigt. Ja, irgendwie ist es ähnlich wie die Bergpredigt Jesu, die man in Matthäus 5 bis 7 liest, ja, weil der Paulus da auch hier so wesentliche Dinge anspricht. Und dieses Liebe deinen Nächsten wie dich selbst hat Jesus in Matthäus 22 schon zitiert aus 3. Mose 19. Also wieder ein Zitat von Jesus aus dem Alten Testament. Und es geht letztendlich um eine Liebe, die verändert. Ja? Liebe soll immer was bewirken, nämlich in mir, in meiner Umgebung dann letztlich Veränderung. Und wir wollen uns 3 Tatsachen über diese Liebe als Treibstoff in unserem Leben anschauen. Die Liebe zieht sich wie ein roter Faden, auch schon durch den Römerbrief. Ja, in Römer 5 ist es schon vorgekommen, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. Und wenn wir das Thema Liebe lesen, dann hat vielleicht jeder von uns was anderes im Kopf. Der eine hat einen Liebesroman, den er gerade liest, der andere vielleicht einen Liebesfilm, Rote Rosen, ja, das ist mehr so die Kitsch-Fraktion, aber für einen passt es, ja, oder seinen Partner, seine Partnerin, Ehemann, Ehefrau oder eine Pizza, weil er gerade Pizza liebt, also ganz verschieden. Das heißt aber, bei Liebe gibt es immer Erwartungen. Ja, es gibt letztendlich immer Erwartungen. Und die Bibel sagt ganz klar, Paulus sagt, Liebe ist nichts Sentimentales. Ja? Wie wir im Kapitel 13 letzten Sonntag gehört haben, wo es um das Thema Obrigkeit, Umgang damit, mit dem Staat und so weiter gegangen ist, lesen wir sogar Dinge wie Steuern zahlen soll in Liebe geschehen. Ja, es steht direkt davor, die Verse 6 bis 7, ja, wo es um Steuern zahlen geht, das ist nicht immer so leicht, ja, aber das soll auch in Liebe geschehen. Ja, und auch dieses Thema eben Umgang mit Obrigkeit, wir sollen alles in Liebe tun. Und das wollen wir uns anschauen aus diesem Text. Und der erste Punkt, die erste Tatsache, die in den Versen 8 bis 10 vorkommt, heißt, es ist richtig zu lieben. Es ist richtig zu lieben. Vers 8, bleibt also niemandem etwas schuldig, außer dem einen, einander zu lieben. Das ist schon mal ein interessanter Einstieg. Ja, bleibt niemandem irgendetwas schuldig. Ja, heißt das jetzt, dass wir keine Schulden machen dürfen? Per se nicht. Ja. Aber ich denke, dass es schon ein Aufruf ist, dass wir verantwortungsvoll sind, dass wir rechtzeitig unsere Rechnungen zahlen und so weiter, vielleicht das Konto nicht unbedingt überzieht, ja, sondern einfach auch damit verantwortungsvoll umgeht. Ja. Verträge einhalten, ja, auch darum geht es hier, Paulus. Sozusagen haltet Verträge ein, ja, zum Beispiel, wenn du dir von einer Privatperson Geld ausborgst, ja, muss man auch, das ist ganz anders wie bei einer Bank, weil bei der Bank gibt es einen Vertrag, bei einer Privatperson gibt es eine Beziehung, ja, das ist wieder ganz anders und Paulus sagt, bleibt es niemandem etwas schuldig, außer eine Schuld gibt es, die ist nie getilgt. Ja, die ist nie zurückbezahlt zu 100%. Ja, was wir immer tun sollen, einander zu lieben. Seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Dieses Schuldigsein, ja, ist ja oft bei uns in der Gesellschaft, in der Mentalität, jetzt werde ich zum Abendessen eingeladen, dann fühle ich mich schuldig, dem auch einmal einzuladen. Ne? Das ist so, okay, so Gegeneinladung und so weiter. Aber das ist hier auch nicht gemeint. Hier geht es eigentlich um eine Schuld gegenüber jedem, auch dem gegenüber, der uns nichts geben hat, ja? Der uns gerade nichts Großartiges bieten kann. Und Paulus hat das alles schon in den Kapiteln vorher, Römer 1 bis 11, beschrieben, dass wir letztendlich als Menschen, schon allein deswegen, weil wir Menschen sind, in eine gefallene Schöpfung kommen, dass wir schuldig sind. Schuldig. Stempel schuldig. Ja? Das erklärt Paulus alles im ganzen Römerbrief und letztendlich, was Gottes Plan ist. Ja? Wie Gott uns geliebt hat, Thema Liebe, ja, dass jemand da ist, der uns eigentlich zuerst geliebt hat, obwohl wir seine Feinde sind, obwohl wir mit ihm von Hause aus nichts zu tun haben wollen. Und diese Schuld kannst du nicht zurückzahlen, kann ich nicht, können wir nicht zurückzahlen. Das geht nicht, unmöglich. Unmöglich. Deswegen hat es einen gebraucht, der ohne Schuld ist, der dafür gesagt hat, bezahlt. Und das ist unser Herr Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist. Wir werden uns dann erinnern in der Mahlfeier, ja, an den Kreuzestod Jesu. Es ist ein Gnadengeschenk. Ja. Gottes Liebe ist ein Gnadengeschenk, sonst wäre es ja nicht Gnade. Ja. Sonst wäre es ja nicht Gnade. Und das ist der Grund, wie Johannes schreibt im 1. Johannes 4, Vers 11, ihr Lieben, ihr Geliebten, wenn Gott uns so geliebt hat, müssen auch wir einander lieben. Logische Folge. Ja? Logische Konsequenz. Wenn Gott uns so geliebt hat, müssen auch wir einander lieben. Das heißt, es gibt eine Dauerschuld der Nächstenliebe. Es gibt eine Dauerschuld, eine Schuldigkeit, einander zu lieben. Warum geht das? Weil wir uns geliebt wissen. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig. Ja, wie viele Menschen wissen sich nicht geliebt, nicht angenommen? Ja, und das ist das Hauptthema sozusagen in unserer Gesellschaft. Wir dürfen lieben, weil wir geliebt sind. Ja, das ist so wie ein Rohr, ja, ein Gefäß. Ja, da kann nur was weiterfließen, wenn oben was reinkommt. Und Gottes Liebe kommt rein, also muss sie irgendwie weiterfließen. Ja, ich kann sie nur weiterfließen lassen. Und ein Christ kann niemals sagen, ich habe genug geliebt. Genauso wie ein Christ niemals sagen kann, ich habe genug vergeben. Jetzt reicht es dann schon bald. Jetzt habe ich den schon 20 Mal vergeben. Aber das gibt es nicht. Jesus sagt, nein, immer wieder. Immer wieder, abends. Aufs Neue schwer ist, aber deswegen gerade noch einmal. Ja? Und das ist die Erfüllung des Gesetzes, zu lieben. Vers 9, denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. Die Gebote, du sollst die Ehe nicht brechen, du sollst niemand ermorden, du sollst nicht stehlen, du sollst der Begierde keinen Raum geben und alle anderen sind ja in einem Satz zusammengefasst, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist das Wesentliche. Ja? Das ist das Wesentliche. Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Das heißt, Liebe und Gesetz ist kein Widerspruch. Sie gehören zusammen. Ja? Aber Liebe braucht das Gesetz für seine Klarheit. Und das Gesetz braucht die Liebe für seine Inspiration. Das heißt, die Liebe will letztendlich nur das Beste für jeden. Und in Vers 10 ist dann eine negative Definition von Liebe. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Ja, also eigentlich eine Verneinung. Ja. Was ist Liebe nicht? Sie tut nichts Böses. Also muss sie gut sein. Das heißt, das ist wichtig, dass wir das wissen. Ja, deswegen ist das Gesetz auch wichtig, ja, dass wir einen Maßstab auch haben. Ja. Aber entscheidend ist, einander zu lieben, ist das Wichtige, das Wesen der Nächstenliebe. Wem gegenüber sollen wir sie geben? Dem, der ist mir sympathisch. Der ist mir nicht so sympathisch, der hat sich heute nicht frisch geduscht, ja, das passt nicht so. Und na, Paulus sagt, jeder Mann, jede Frau, jede Person, ja, der Nächste, wer ist dein Nächster, wer ist unser Nächster? Der Nächste ist oft der, der uns nichts gibt, der uns nichts entgegenbringt. Jesus erklärt es auch im Lukas 10, das Beispiel vom barmherzigen Samariter. Wer ist der Nächste? der Samariter, der vorbeikommt und hilft. Derjenige, den Gott dir auf den Weg stellt, der deine Hilfe, deine Liebe jetzt besonders braucht. Egal, ob das Christen, noch nicht Christen sind, Menschen aus unserer Umgebung, Arbeitskollegen, Nachbarschaft, ja, der mich vielleicht wieder geschnitten hat oder gemobbt hat, was auch immer. Auch dem darf ich, soll ich meine Liebe geben. Das heißt, jemanden zu lieben, heißt nicht, ihn unbedingt sympathisch finden. Das heißt, nicht ihm alles durchgehen zu lassen, zu allem Ja und Amen sagen, sondern dem anderen das zu geben, wovon du überzeugt bist, dass es ihm am meisten hilft und dass er von Gott her das am meisten braucht. Das ist wichtig. Und Gott sagt so oft in der Bibel, das ist die Liebe. Und Nächstenliebe will dem anderen aktiv Gutes tun. Und so werden Menschen aufmerksam. Ja? So werden Menschen aufmerksam und denken, aha, warum ist der so? Vielleicht nicht beim ersten Mal, aber wenn ich das zehnte Mal so reagiere, ja, und nicht jetzt bissig zurückschnauze, ja, wenn es vielleicht dran wäre, aber ich denke, okay, wie kann ich den jetzt trotzdem lieben? Und das ist eine Herausforderung und ja, wir dürfen auch in Situationen darum beten, wenn uns das nicht gleich einfällt. Oft kommt es uns nicht so gleich, ja, wenn wir herausgefordert sind in schwierigen Situationen, aber geh kurz ins Gebet und lass dir zeigen, was jetzt an Nächstenliebe dran ist. Dauerschuld der Nächstenliebe, das Wesen und die Quelle der Nächstenliebe. Jesus sagt es in Johannes 13, die Verse 34 bis 35, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot, liebt einander, genauso wie ich euch geliebt habe. Das heißt, Jesus hat uns ein Vorbild gegeben. Ja, er hat uns ein Beispiel gegeben. Genauso sollt ihr einander lieben, an eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ein besseres Zeugnis gibt es eigentlich gar nicht, oder? Ich brauche nicht mehr viel sagen. Ja? Wenn ich nicht gerade der Gesprächigste bin, der Evangelist zum Beispiel. Einander lieben ist Evangelisation. Ja? Und Zeugnis hat Jesus schon seinen Jüngern beauftragt. Es ist richtig zu lieben. Ja, machen wir es. Starten wir. Gehen wir es an. Weil es ist Zeit, einander zu lieben. Ja, es ist Zeit. Vers 11 bis 12a. Achtet also auf die Gelegenheiten. Ja, Zeit bringt Gelegenheiten, die Gott euch gibt. Es ist höchste Zeit, aus dem Schlaf aufzuwachen. Denn jetzt ist unsere Rettung noch näher als am Beginn unseres Glaubens. Die Nacht geht zu Ende, bald ist es Tag. Das heißt, wir müssen die Zeit verstehen. Und die zentrale Frage im christlichen Glauben ist, das zentrale Thema ist, dass sie Jesus als mein Retter und Herrn im Leben annehmen, ihm vertraue, ja, ihm sagt, danke Herr, dass du für mich bezahlt hast am Kreuz, du für mich gestorben bist und jetzt ich mit dir leben möchte. Dieses Vertrauen, ja, das ist das Zentrale. Und Paulus sagt hier praktisch den Römern, hallo, aufwachen, es ist Zeit aufzuwachen, wir müssen die Zeit verstehen und nicht Sklaven unserer Zeit sein. Das heißt, achten wir auf die Gelegenheiten, die Gott uns gibt. Unsere Rettung ist jetzt noch näher als am Beginn unseres Glaubens. Wie kann man das jetzt verstehen? Klar, wenn wir begonnen haben zu glauben, war das in der Vergangenheit, jetzt ist Zeit vergangen, also ist die Zeit näher, dass zum Beispiel Jesus wiederkommt. Heute ist sie näher, die Zeit, als gestern. Logisch. Ja. Gestern starb er für mich, heute lebt er für mich und ich für ihn und morgen kommt er für mich. Dieses gestern, heute, morgen, jeder Tag bringt uns näher. Und die Nacht, die alte Zeit der Dunkelheit, die ist zu Ende. Jetzt beginnt der Tag. Er beginnt eigentlich also erst. Der Tag wurde im Prinzip angekündigt, als Jesus in die Welt kam, da begann ein neues Zeitalter. Und jetzt leben wir im Prinzip in einer Zwischenzeit, in einer Zeit zwischen dem Schon und noch nicht. Ja, die Zeit zwischen dem Schon und noch nicht. Deswegen gibt es auch noch Leid und Krankheit und so weiter. Ja, und das alles, was wir uns wünschen, warum ist es immer noch, warum tut es immer noch so weh? Weil wir im noch nicht sind. Ja? Das heißt, wir leben an der Schwelle. Und es gibt eine Dunkelheit in der Welt, in die Licht rein muss. Ja? In die muss Licht rein. Ich habe gestern ein Bild gesehen, das war so schwarz, so dunkel, das war so 2 Meter mal 1,5 Meter. Ja, und da dachte ich, wenn da jetzt ein kleines Licht ist, das wird so auffallen. Ja, und so ist es mit der Dunkelheit, die letztendlich um uns ist. Aber Jesus sagt, es muss Licht rein. Gott sagt, es muss hier Licht rein und ich bin das Licht. Und jeder, der Jesus vertraut, darf so ein Lichtträger sein. So ein Glühwürmchen vielleicht. Beginn jetzt. Beginnen wir jetzt. Wenn du eine Krankheit entdeckst, wenn du eine Diagnose bekommst, wann beginnst du mit der Behandlung? Nicht erst in einem Jahr. Oh, schauen wir mal. Ja, wenn es da Medikamente gibt oder Behandlungsmöglichkeiten, beginnst du jetzt. Weil du sagst, okay, ich möchte jetzt was tun, damit es besser wird. Und der Tag kommt. Das ist eine Ermutigung auch für jene, wenn wir heute auf der Landkarte sehen, wie viele werden für ihren Glauben an Jesus Christus verfolgt. Die leiden aufgrund ihres Glaubens. Ja, uns geht es da Gott sei Dank gut, ja. Aber es gibt noch Leiden. Deswegen, Liebe ist hier noch größer, der Bedarf. Ja, das ist Zeit, einander zu lieben. Die Zeit ist jetzt. Die Nacht geht zu Ende, bald ist es Tag. Es ist Zeit, einander zu lieben. Und der dritte Punkt, die dritte Tatsache, das ist eigentlich die Quintessenz dann, es ist möglich zu leben. Die Verse 12b bis 14. Darum wollen wir uns von allem trennen, was man im Dunkeln tut, um die Waffen des Lichts zu ergreifen. Lasst uns ein Leben führen, wie es zum hellen Tag passt. Ein Leben ohne Fress- und Saufgelage, ohne Bettgeschichten und Sexorgien, ohne Streit und Rechthaberei. Zieht vielmehr den Herrn Jesus Christus an und tut nichts mehr von dem, was eure Begierden erweckt. Es ist möglich zu lieben, heißt, Gott hat in uns die innere Befähigung hineingegeben, dass wir es können. Ja? Wenn wir uns oft ohnmächtig fühlen, ja, oder wir denken, ah, ich schaffe das jetzt nicht. Wie soll ich denn jetzt trotzdem lieben? Dann möchte dir Gott sagen, schau, du hast alles. Du hast alles bekommen, was du dafür brauchst. die innere Befähigung. Und das, als Christen dürfen wir uns bekleiden, anziehen, auch äußerlich, ja, bekleiden mit dem Herrn Jesus Christus. Zieht vielmehr den Herrn Jesus Christus an, Vers 14. Deshalb stehen wir auf, beginnen wir, machen wir uns bereit. Paulus zählt hier auch drei Sünden auf, nämlich paarweise. Das uns unterscheiden soll, ja, das Leben am Tag im Vergleich zum Leben der Nacht. Ja, Licht versus Dunkelheit. Leben ohne Fress- und Saufgelage, ohne Bettgeschichten und Sexorgien, ohne Streit und Rechthaberei. Das heißt, es soll kein Leben für Schlafwandler sein, sondern für solche, die wirklich am Tag leben, bewusst leben. Diese drei Themen sind Selbstbeherrschung, sexuelle Beherrschung und ohne Streit und Rechthaberei. Ja, wieder Beispiele, die Paulus hier aufzählt, die aber außergewöhnlich zeitgemäß sind bei uns, in der Gesellschaft, in den Familien. Mangel an Selbstbeherrschung, Mangel an sexueller Beherrschung, Mangel an Kontrolle des menschlichen Geistes, Streit, Eifersucht, Suche nach Macht, Prestige. All diese Dinge lehnen eigentlich Liebe ab. Und diese Dinge, die Paulus hier aufzählt, ist eigentlich diese Nachtkleidung, ist der Pyjama. Wir sollen den Pyjama ausziehen, sondern Christus anziehen. Ja? Und diese Agape-Liebe, ja? Agape-Liebe, bedingungslose Liebe anziehen. Und es ist Zeit, die Kleidung zu wechseln. Werde, was du bist als Christ. Jemand, in dem Christus wohnt. Jemand, in dem Christus lebt, und das ist ein Riesengeschenk. Ja? Zieh den Herrn Jesus Christus an, hör auf ihn, red mit ihm, pfleg die Beziehung. Beziehungspflege ist Reden, Kommunikation. Genieße seine Gegenwart, egal wo du bist, ja? Unter der Woche, in der Arbeit, in der Natur, wo auch immer. Hören wir auf ihn. Hören wir auf sein Wort, hören wir auf seine Gebote, antworten wir ihm, dienen wir ihm, richten wir uns auf ihn aus. Das sind alles Dinge, die wir tun sollen, tun und tun und tun, und das klingt immer so schwer und ich muss jetzt wieder tun, aber das Schöne ist, er befähigt uns. Wir aus eigener Kraft können es letztendlich nicht tun. Ja? Das Schöne ist, er befähigt uns und wir dürfen ihn anziehen wie ein Kleidungsstück, wie ein schönes Kleidungsstück, ja? Oder ein Ehering, das ein Symbol einer Beziehung ist. Deswegen ist es wichtig, dass wir diese Punkte, die Paulus hier am Ende des 13. Kapitels im Römerbrief noch einmal so auf den Punkt bringt, diese drei Tatsachen: es ist richtig zu lieben, es ist Zeit, einander zu lieben, und es ist möglich zu lieben. Ja? Einander, jeden, bedingungslos. Und das Schöne ist, wir können, wir müssen es nicht aus uns selbst tun. Wir dürfen bei dieser Vaterliebe anzapfen, bei dieser Quelle dürfen wir uns jeden Tag anzapfen. Eine Quelle, die nie versiegt. Ja? Egal, ob wir uns jetzt voller Freude fühlen, wie auch immer, oder leer fühlen, zapfen wir uns an dieser Quelle an. Und lassen wir uns füllen und erfüllen von dieser bedingungslosen Liebe, die letztendlich eine Entscheidung ist. Ja, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir wissen, okay, das ist jetzt kein sentimentales Gefühl, ja, Schmetterlinge im Bauch, sondern es ist eine Entscheidung. Ja, ich muss mich entscheiden zu lieben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und das wünscht sich Paulus für die Römer, das wünscht er sich für uns, das wünschen wir uns gegenseitig. Und wenn es schwer ist, sagen wir es uns, kommunizieren wir das, sagen wir, ich schaffe das jetzt nicht, ich bringe das jetzt nicht zusammen, der hat mich verletzt, aber wie können wir uns gegenseitig auch helfen, einander zu lieben, gerade in schwierigen Situationen. Und das ist es, was uns dann weiter wachsen lässt, ja? Was uns weiter wachsen lässt in der Beziehung zum Herrn und zueinander. Danke, Herr, dass du uns dein Wort gibst, dass du uns so klar ansprichst, in deinem Wort. Danke, dass du uns zuerst geliebt hast und uns gezeigt hast, wie das wirklich ist, dass du uns bedingungslos geliebt hast. Danke für das Riesengeschenk und hilf uns bitte in der Nächstenliebe zu wachsen. Danke, dass nur du das bewirken kannst. Wir danken dir dafür und wir loben dich, Herr. In Jesu Namen. Amen.